Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Aber immer ging es ihnen um die Frage, wann sind wir verantwortlich für unsere Taten? Also, wie viel Verantwortung trägt der Einzelne in einem verbrecherischen System und welche Handlungsspielräume gab es?
Im Krieg ist das Schwerste das oberste Unrecht, wenn man so will. Nicht der Einschlag zum Beispiel einer Bombe, sondern die Entscheidung überhaupt, diese Bombe zu werfen.
Aber die deutsche Öffentlichkeit sah in den Angeklagten vor allem normale Leute. Und diese Leute sollten plötzlich Verbrecher sein. Für viele sah das aus wie Rache.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute ist RHI-Talktag und es gibt Schlaglichtinterviews. Es waren jetzt schon einige Gäste bei mir und ich freue mich ganz besonders, zwei Frauen hier im Studio zu haben. Zum einen Marlene Kottmann, zum anderen Judith Völker. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie es hierher gefunden haben. Sie beide sind heute hier, weil Sie sich mit der Ausstellung Die Raststatter Prozesse beschäftigt haben. Jede von Ihnen auf eine ganz andere Art und Weise, aber Sie sind bei dem Thema zusammengekommen. Vielleicht, Frau Kottmann, erklären Sie uns kurz, was sind die Raststatter-Prozesse? Und Frau Völker, geben Sie uns doch ein bisschen den Insight, wie Sie zusammengefunden haben.
Ja, gerne. Die Raststatter-Prozesse sind Prozesse, die die französische Besatzungsmacht nach dem Zweiten Weltkrieg in Rastatt, also im Baden-Württemberg, durchgeführt hat. In dem Schloss hat sie dort Prozesse durchgeführt und dort Verbrechen, die in dem Zweiten Weltkrieg, die unter dem NS-Staat begangen worden sind, geahndet.
Also sowas Ähnliches, weil viele von den Zuhörern haben es vielleicht nicht gehört. Ich versuche es jetzt einfach mal so in der Analogie, wie die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse oder was ganz anderes.
Es steht zumindest quasi in der Nachfolge der Nürnberger Prozesse. Also die Nürnberger Prozesse wurden ja von allen Alliierten gemeinsam, der Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg, durchgeführt ab dem Herbst 1945 und anschließend wurden dann in den einzelnen Besatzungszonen nochmal von der jeweiligen Besatzungsmacht Prozesse durchgeführt.
Ja, und das ist ein Thema. Wie sind Sie da drauf gekommen? Sie sind Juristin, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, ich bin Juristin und habe meine Doktorarbeit angefangen, über dieses Thema zu schreiben damals und bin tatsächlich eigentlich aus dem persönlichen Hintergrund dazu gekommen, weil ich aus Karlsruhe gebürtig stamme. Rastatt ist ungefähr 20 Kilometer von Karlsruhe weg. Und ich war ganz überrascht, als ich zufällig von diesen Prozessen gelesen hatte, weil die bis dahin nicht sehr stark erforscht waren. Und das hat mein Interesse geweckt, weil ich mich mit Rechtsgeschichte beschäftigt habe, dieses Thema weiter einzutauchen und weiter zu erforschen.
Jetzt haben Sie sich wissenschaftlich damit beschäftigt und dann kommt Judith Völker ins Spiel. Frau Völker, wie sind Sie mit Frau Kottmann überhaupt zusammen in eine Verbindung getreten, in Kontakt aufgenommen?
Ja, also das war über einen Kreisarchivar aus Rastatt, weil der tatsächlich auch so ein paar, ich sag jetzt mal, kleine Schätze bei sich im Archiv beherbergt. Und über den habe ich erfahren, dass es Nachlassakten gibt von einer Pflichtverteidigerin der Rastatter Prozesse. Da kam dann so ein bisschen die Idee auf, da einen Film drüber zu machen. Und da hat mir dann Herr Walter, der schon in Kontakt mit Marlene Kottmann stand, gesagt, ich sollte sie doch mal kontaktieren. Das habe ich dann gemacht und so sind wir in Kontakt gekommen und Marlene war dann auch als Expertin in dem Film dabei.
Toll. Also Sie haben gesagt, in dem Film, Sie sind kontaktiert worden, Sie haben einen Film gemacht. Frau Völker, nehmen Sie uns alle noch ein bisschen mit. Die Rastatter Prozesse ist auch auf Arte gelaufen, richtig?
Genau. Das war eine 90-minütige Dokumentation mit szenischen Elementen über eben die Rastatter Prozesse. Und also ich war auch total elektrisiert, als ich von den Rastatter Prozessen gehört habe, weil ich auch dachte, also so große Prozesse und ich habe davon noch nie gehört. War deswegen sofort Feuer und Flamme, da eben auch einen Film drüber zu machen. Und ja.
Jetzt sind Sie eine arrivierte Regisseurin. Sie haben schon öfter solche Projekte begleitet. Wie war das für Sie? Ist es total umwerfend, wenn da jemand einen anruft und sagt, hallo, ich habe da eine Idee, lass uns vielleicht zusammen was machen?
Ja, also für mich war das wahnsinnig spannend. Man hat ja immer so ein bisschen Angst, wenn man eine Doktorarbeit schreibt, dass man die hauptsächlich fürs Regal schreibt oder vielleicht für das kleine Fachpublikum, das es gibt. Und man läuft natürlich auch mal ein bisschen Gefahr, das halt auch auf ein Fachpublikum zuzuschneiden, also das nicht für jeden zugänglich zu machen. Und deswegen fand ich das ganz toll, eigentlich an so einem Projekt mitwirken zu dürfen, das ja gerade sich an die allgemeine Öffentlichkeit richtet und die Prozesse dann auch verständlich macht für ein breiteres Publikum. Und das war für mich eine ganz tolle Erfahrung.
Ja, ich habe gesagt, Sie haben schon andere Projekte auch dieser Art gemacht und begleitet. War an diesem hier jetzt auch nochmal was ganz speziell herausfordernd bei der Thematik für Sie rauszuarbeiten?
Ja, definitiv. Also es gibt, also Marlene hat es ja schon gesagt, das ist, war ja zu dem Zeitpunkt und ist, also ja, also war zu dem Zeitpunkt im Prinzip noch überhaupt nicht wissenschaftlich erforscht. Und normalerweise, wenn ich mich mit einem Thema auseinandersetze, dann habe ich immer irgendwie Fachliteratur. Also dann kann ich immer schon auf was zurückgreifen. Und in dem Fall gab es ja so gut wie nichts zu dem Thema. Und das heißt, ich musste im Prinzip dann eben auch wirklich viel Zeit in Paris im Archiv verbringen, um eben ja mir die Informationen da zusammenzuholen und die Geschichten zu holen im Prinzip.
Ich würde das gerne noch aus meinem Hintergrundwissen mit einfließen lassen. Das heißt nämlich, diese Akten waren einfach auch jetzt ab einem bestimmten Stichtag viel später als andere Akten erst zugänglich. Und das ist auch das Novum daran und hat Ihrer beider Arbeit auch herausgefordert. Wie ging es denn, Sie haben gesagt, naja, Sie haben Akten von der Verteidigerin. Sind Sie überall, ich frage das Frau Völker, zuerst auf Gegenliebe gestoßen, als Sie mit Ihrem Projekt an die Tür geklopft haben?
Ja, also das kann ich wirklich ganz ohne Einschränkung sagen. Also es waren es ging allen so, dass sie gesagt haben, wie, Moment, Rastatter Prozesse, so groß und wir kennen das nicht, wir haben davon noch nie gehört. Doch, also das war wirklich an allen Stellen und an allen Türen, an die ich geklopft habe, hat man mir wirklich gerne aufgemacht und mich unterstützt. Also ja, da kann ich mich
ja,
nicht beschweren.
Also umso schöner. Heute können alle unten die Ausstellung sehen, die hier sind. Allen anderen will ich jetzt schon ans Herz legen, die Arte-Dokumentation sich anzuschauen und natürlich gleich Ihren RHI-Talk. Abschließend, Frau Kottmann, Sie sind Juristin. Justitia Gerechtigkeit, also die Rastatter Prozesse, passt in den Rahmen Gerechtigkeit heute beim RHI?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Recht und Gerechtigkeit hängen immer miteinander zusammen. Und das war ja eigentlich letztendlich das große Ziel, das die französische Besatzungsmacht, aber auch die anderen Alliierten verfolgt haben, nämlich Gerechtigkeit wiederherzustellen nach einem Unrechtsregime. Und deswegen ist das eigentlich eine ganz spannende Art und Weise, Gerechtigkeit zu erforschen und auch tatsächlich das Verständnis, wie sich Gerechtigkeit auch wandelt in der Gesellschaft, in der Politik, in der Zeit.
Also ich freue mich sehr auf Ihren Talk. Ich wünsche Ihnen beiden ganz viel Spaß dabei heute. Und jetzt Bühne frei, der RHI-Talk mit Judith Völker und Marlene Kottmann.
Stellen Sie sich Ihren Nachbarn vor. 42 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder. Netter Typ, freundlich, hilfsbereit. Und jemand, mit dem Sie gerne mal ein Bier trinken oder ein Würstchengrill. Und dieser nette Nachbar sitzt jetzt auf der Anklagebank. Und zwar wegen Gewaltverbrechen, wegen Totschlags und wegen Mord. Doch er sagt, ich bin kein Mörder. Ich habe nur meinen Dienst getan. Genau dieses Szenario wird 1946 Realität. Der Krieg ist vorbei. Das nationalsozialistische Regime besiegt. Etwa 6 Millionen Menschen wurden ermordet, weil sie Juden waren. Weitere Millionen, weil sie anders dachten, anders glaubten oder eben einfach anders waren. Nach dem Krieg ringen die Alliierten um Gerechtigkeit. Denn wie urteilt man eigentlich über ein ganzes System des Unrechts? Also wie unterscheidet man Täter von Mitläufern und wie unterscheidet man überhaupt diese vielen verschiedenen Formen der Beteiligung an den Verbrechen? Also wo verläuft die Grenze zwischen dem, der schießt und dem, der das Formular dazu stempelt? Wenn Sie jetzt an alliierte Kriegsverbrecherprozesse denken, fällt Ihnen wahrscheinlich Nürnberg ein. Da sitzen schließlich die bekannten Politiker, Militärs, NS-Funktionäre, alles Überzeugungstäter. Aber wer von Ihnen hat vor dieser Veranstaltung schon mal von den Rastatter Prozessen gehört? Ah, doch einige, immerhin. Mir ging es jedenfalls so, bevor ich den Film darüber gemacht habe, habe ich noch nie was von den Rastatter Prozessen gehört. Dabei waren die Rastatter Prozesse tatsächlich einer der größten alliierten Kriegsverbrecherprozesse der Nachkriegszeit. Die französische Militärregierung verhandelt hier zwischen 1946 und 1949 mehr als 200 Verfahren für ihre Besatzungszone. Aber anders als in Nürnberg sitzen im badischen Rastatt gewöhnliche Männer und Frauen auf der Anklagebank. Also der Lagerverwalter, der die Rationen kürzte, oder eben die Lagersekretärin, die die Briefe tippte. Man könnte sagen, die Rädchen im Getriebe, Leute wie unser netter Nachbar. Rastatt war tatsächlich einer der ersten großen Prozesse, wo eben nicht die politischen Planer vor Gericht standen, sondern die Menschen, die das System im Alltag am Laufen hielten, die es ausführten. Und Menschen, die ihre Opfer oder die Opfer durchaus auch persönlich kannten. Also sie täglich sahen, sie demütigten, sie schlugen und sie verhungern ließen. Und die aber eben alle sagten, ich habe nur auf Befehl gehandelt. Wie geht man jetzt damit um? Die französische Militärjustiz erhebt 2130 Mal Anklage. Und zwar gegen die einfachen Angestellten genauso wie gegen Schreibtischtäter oder eben das sogenannte Mordpersonal. Ein Begriff, der von den Nationalsozialisten selbst kommt. Die Franzosen verhängen Hunderte von Haftstrafen. Mehr als 100 Todesurteile werden ausgesprochen und 62 davon tatsächlich auch vollstreckt. Aber immer ging es ihnen um die Frage, wann sind wir verantwortlich für unsere Taten? Also, wie viel Verantwortung trägt der Einzelne in einem verbrecherischen System und welche Handlungsspielräume gab es? Doch diese moralische Dimension war natürlich untrennbar verbunden mit juristischen Fragen. Also, auf welcher rechtlichen Grundlage wurde dort eigentlich verhandelt und geurteilt?
Die rechtliche Grundlage der Rastatter Prozesse, das war das sogenannte Kontrollratsgesetz Nummer 10. Ein Gesetz, das die Alliierten gemeinsam im Dezember 1945 verabschiedet hatten. Also die USA, Großbritannien, die Sowjetunion und eben auch Frankreich. Und in diesem Gesetz, da wurden drei Tatbestände festgelegt, nämlich die Straftatbestände, die auch in Rastatt verfolgt werden konnten. Das waren Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Doch was genau bedeuten diese Tatbestände? Im Krieg ist das Schwerste das oberste Unrecht, wenn man so will. Nicht der Einschlag zum Beispiel einer Bombe, sondern die Entscheidung überhaupt, diese Bombe zu werfen. Diese Entscheidung, also das Planen eines Angriffskrieges, das ist das, was mit dem Verbrechen gegen den Frieden bestraft wird. Und in einem Krieg, wenn er denn dann ausgebrochen ist, gibt es wiederum Regeln. Das sind fragile, aber notwendige Grenzen der Kriegsführung. Und wenn diese Regeln verletzt werden, wenn also zum Beispiel Kriegsgefangene misshandelt werden, wenn Soldaten Zivilisten erschießen, wenn sie besetzte Dörfer plündern oder zerstören, dann sprechen wir von Kriegsverbrechen. Und dann gibt es daneben noch eine andere Kategorie von Taten. Das sind Taten, die eigentlich gar keinen Krieg brauchen und keine Front brauchen. Das sind Taten, die in Systemen wie dem NS-Staat tatsächlich sich nicht nur gegen die Bevölkerung anderer Staaten richten, sondern ganz besonders auch gegen die eigene Bevölkerung selbst. Also zum Beispiel systematische Ermordungen, Folter, Vergewaltigungen oder ganz einfach die Verfolgung aus politischen, religiösen und rassistischen Gründen. In diesem Prozess zum Beispiel, in dem 50 Angeklagte vor Gericht standen in Rastatt, ging es um Verbrechen, die diese Menschen als Kommandanten, als Aufseher von der SS, als Lagerpersonal in 5 württembergischen Außenlagern des Konzentrationslagers Natzweiler begangen hatten. Das war ein Lager, in dem Häftlinge zur Zwangsarbeit eingesetzt worden sind, in dem sie misshandelt worden sind. Das waren also letztendlich Lager, die gar nicht inmitten des Kriegsgeschehens waren, die mit dem Krieg als solchen gar nichts zu tun hatten und letztendlich somit auch Verbrechen, die allerhöchstens unter dem Deckmantel des Krieges begangen worden sind. Von diesen drei Tatbeständen oder zumindest von einigen davon haben Sie sicherlich auch schon mal gehört. Und heute steht auch in der UN-Charta sogar im ersten Artikel ein allgemeines Gewaltverbot für alle Staaten. Doch als der Zweite Weltkrieg endete, da gab es weder die Vereinten Nationen noch so richtig ein Völkerstrafrecht. Das war alles weitestgehend Neuland zu dieser Zeit. Als also die Alliierten sich 1945 entscheiden, diese Prozesse durchzuführen, da stieß das auch auf viel Kritik. Und diese Kritik, die entzündete sich vor allem an einer Frage. Darf man jemanden bestrafen für eine Tat, wenn es das Gesetz noch gar nicht gab zum Zeitpunkt der Tat, als diese Tat begangen worden ist? Und diese Frage, die kann man juristisch gesprochen unter dem Begriff des Rückwirkungsverbots zusammenfassen. Das ist ein Prinzip, das heute auch einer der Grundpfeiler unseres Rechtsstaates ist und das heute auch im Grundgesetz steht. Und kurz zusammengefasst bedeutet dieses Prinzip keine Strafe ohne Gesetz. Und die Alliierten, so sagten die Kritiker damals, hätten dieses Rückwirkungsverbot verletzt. Doch das ist eigentlich nur die halbe Wahrheit. Denn wenn man sich die Sache einmal näher anschaut, dann hatten Kriegsverbrechen zumindest zu dieser Zeit schon längst ein Fundament im Völkerrecht. 1907 gab es bereits die erste Haager Friedenskonferenz, auf der die Haager Landkriegsordnung festgelegt worden war, mit Regeln für die Kriegsführung. Und 1929 wurden die Genfer Konventionen festgelegt, die den Schutz von Kriegsgefangenen vorsahen. Und wenn wir uns die Verbrechen gegen die Menschlichkeit anschauen, ich habe es vorhin geschildert, welche Einzeltaten ein solches Verbrechen gegen die Menschlichkeit sein können, also zum Beispiel Ermordung, Folter, Vergewaltigung, dann waren das ja alles schließlich Taten, die zum Zeitpunkt der Begehung in den meisten nationalen Rechtsordnungen schon strafbar gewesen waren. Allen voran dem deutschen Reichsstrafgesetzbuch. Juristisch gesehen stritt man sich also zu dieser Zeit nur noch um die Bestrafung oder die Frage, ob man das auch unter dem Völkerrecht ahnden konnte.
Hartes Urteil gegen kleine Leute. So oder so ähnlich schrieben damals süddeutsche Tageszeitungen über die Prozesse. Kein Wort über die Opfer, kein Wort über die Verbrechen, nur Empörung über die Strafe. Viele Deutsche empfanden die Rastatter Prozesse als Siegerjustiz, als besonders ungerecht gegenüber kleinen Leuten. Dabei warteten im Rastatter Schloss Männer und Frauen auf ihr Urteil, die durchaus selber mal Macht über Leben und Tod hatten, die Leid zugefügt haben. Aber die deutsche Öffentlichkeit sah in den Angeklagten vor allem normale Leute, also Leute wie wir, wie sie oder ich. Und diese Leute sollten plötzlich Verbrecher sein? Für viele sah das aus wie Rache. Die Sieger richten die Besiegten. Es wäre aber zu einfach, von Siegerjustiz zu sprechen. Die Rastatter Prozesse waren keine Vergeltung. Sie waren eher, also inmitten dieses Schutz und der Trümmer, eher sowas wie ein Versuch, einen moralischen Kompass zu finden. Zum Beispiel durch die Frage nach dem Handlungsspielraum. Also hat der Angeklagte das Leid erträglicher gemacht oder hat das vielleicht sogar verschlimmert? Trotzdem waren die Rastatter Prozesse nicht ohne Härte. Ich bin bei der Recherche zu dem Film auf einen Leserbrief aus der Zeit gestoßen, der das verdeutlicht. Wie kann es sein, fragte damals jemand, dass ein 20-Jähriger in der Hitlerjugend groß geworden. Wie kann es sein, dass der Kopf dieses jungen, verführten Kerls gefordert wird. Aber Herr Baldo von Schirach, der die ganze Jugend doch überhaupt erst vergiftet hat, der kriegt in Nürnberg nur 20 Jahre. Da stimmt etwas nicht. Der Leserbrief drückt genau diese emotionale Spannung aus, die damals viele empfanden. Nämlich, warum werden Befehlsempfänger härter bestraft als geistige Brandstifter? Ist das gerecht? Auf emotionaler Ebene ist die Empörung nachvollziehbar. Es schien ungerecht, dass Männer, die 1933 gerade mal 7, 8 oder 9 Jahre alt waren und mit Propaganda groß geworden sind, zum Tode verurteilt werden, aber ideologische Verführer ihre Strafe in der Zelle absitzen konnten. Auf juristischer Ebene sah die Sache natürlich etwas anders aus. Die Prozesse beurteilten nur ganz konkrete, nachweisbare Handlungen. Ideologische Verführung war eben kein Tatbestand. Das heißt, Baldur von Schirach wurde in Nürnberg als Mitverantwortlicher verurteilt, aber nicht wegen individueller Mordbefehle. Der 20-Jährige hingegen, der in Rastatt auf der Anklagebank saß, saß dort wegen einer nachweisbaren Beteiligung an einem ganz konkreten Gewaltverbrechen. Die Diskrepanz zeigt, dass Gerechtigkeit nach so großen und staatlich organisierten Verbrechen nur schwer greifbar ist und vor allem nicht immer mit den Mitteln des Rechts hergestellt werden kann. Das ist manchmal schwer zu ertragen. Gerechtigkeit bedeutet eben nicht immer gleiche Behandlung. Gerechtigkeit ist in unserem Fall oder war in unserem Fall eher so etwas wie die Suche nach einem Ausgleich, nach Anerkennung von Leid und nach einem ehrlichen Umgang mit Verantwortung und Schuld. Die Rastatter Prozesse stehen für den Wunsch nach Gerechtigkeit. Sie sollten zeigen, dass Verbrechen, auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit, nicht folgenlos bleiben, auch wenn sie staatlich angeordnet oder gebilligt wurden.
1945 stehen die alliierten Gerichte somit vor einer beispiellosen Aufgabe, nämlich der juristischen Aufarbeitung systematisch organisierter Gewaltverbrechen. Eine Vielzahl dieser Prozesse, so wie bereits geschildert, ging nämlich um Taten, die in Systemen der Konzentrations- und Zwangslager begangen worden sind. Es ging also für die Richter darum, das Handeln eines Einzelnen in Strukturen des staatlichen Unrechts juristisch zu erfassen und zu bewerten. Und damit gingen die Rastatter Prozesse eben auch weit über den Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess hinaus. Denn hier, wie gesagt, standen Einzelne vor Gericht, die sich zum Beispiel für ihre Funktion als Lagerpersonal verantworten mussten und eben nicht für politische oder militärische Führungsentscheidungen. Und gleichzeitig wurde damit auch dazu beigetragen, das individuelle Leid sichtbarer zu machen. Also es ging nicht nur um eine Individualisierung von Schuld und von Verantwortung, sondern auch von Unrecht. Denn in den Rastatter Prozessen wurde letztendlich nicht nur dieses staatliche Unrecht dokumentiert und juristisch aufgearbeitet, sondern im Gegensatz zu Nürnberg wurde hier tatsächlich auch eine sehr große Anzahl von ehemaligen Häftlingen aus Konzentrationslagern als Zeugen gehört. Und somit dann auch dieses Leid, dieses ganz persönliche, individuelle Unrecht, das diese Menschen erlitten hatten, erstmals sichtbar gemacht. Und mit diesem Weg, mit dieser Entscheidung, wurde auch etwas angestoßen, das weit über die unmittelbare Nachkriegszeit hinausgehen sollte. Nämlich die Idee eines universellen Strafrechts. Eines Strafrechts, das eben nicht mehr an staatlichen Grenzen stehen blieb. Und dass die Rastatter Prozesse so eine Bedeutung für die Entwicklung des weiteren Völkerstrafrechts hatten, das sieht man unter anderem daran, dass erstmals eben diese Individualisierung von Schuld passiert. Denn vorher, das Völkerrecht, galt traditionell als Recht zwischen Staaten, nicht Individuen. Und Staaten, die können Kriege führen, die können Verträge verletzen, aber sie können eben nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Und heute sieht man das eben auch daran, diese Bedeutung für die weitere Entwicklung, dass diese drei Tatbestände, die ich vorhin genannt habe, also Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und das Verbrechen gegen den Frieden, das heute auch Verbrechen der Aggression genannt wird, dass die Eingang in das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs gefunden haben. Und die internationalen Richter, unter anderem in Den Haag, die ziehen heute noch Wertungen, juristische Argumentationen heran, die unter anderem aus den Rastatter Prozessen stammen. Damit schaffen sie letztendlich eine historische Kontinuität zwischen diesen Nachkriegsprozessen und der heutigen Völkerstrafjustiz, die damit letztendlich auch legitimiert werden kann. Aber wir sehen eben jetzt auch heute ganz aktuell wieder, dass das Völkerstrafrecht auf eine harte Probe gestellt wird. Nicht zuletzt mit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Denn damit wird deutlich, dass ganz grundlegende Prinzipien des Völkerrechts verletzbar sind. Und dass vor allem das Völkerstrafrecht auch sehr schnell an seine politischen Grenzen stößt, wenn nämlich Staaten wie Russland gar nicht erst dem Internationalen Strafgerichtshof als Vertragsstaat beitreten. Damit wird eigentlich auch deutlich, dass das Völkerstrafrecht nichts Statisches sein kann, dass es sich immer weiterentwickeln muss. Dass gewissermaßen, ebenso wie damals mit den Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg es passiert ist, in den Rastatter Prozessen unter anderem, auch juristisches Neuland betreten werden muss. Dass ein Schritt in diese Richtung, also juristisches Neuland zu betreten, kann man zum Beispiel darin sehen, dass diesen Sommer erstmals ein Sondertribunal für Verbrechen der Aggression in der Ukraine geschaffen worden sind. Und letztendlich wird für uns auch damit deutlich, dass diese Vision, die damals schon die Richter in Rastatt hatten, die auch die Richter in Nürnberg hatten, dass nämlich die allerschwersten Verbrechen, die man sich als Mensch vorstellen kann, dass die nicht straflos bleiben dürfen. Dass das eine Vision ist, die weiterhin bis heute verteidigt werden muss, die aber auch weiter gestaltet werden muss und letztendlich durch Rechtsprechung auch mit Leben gefüllt werden muss. Vielen Dank.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!